Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel, du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Folgt das Game Feature Test Center mit einem brandneuen Spieletest für euch.
René-san, Meister. Bleibt einfach einen Moment hier. Einen Moment. Könnte ich eine Zeit ein bisschen haben mit Ihnen? Könnt ihr stehen bleiben?
Aber nur ausnahmsweise.
Verzeiht, dass ich euch störe. Verzeiht. Aber da hinten, die Siedlung, die wird angegriffen von Mongolen. Könnt ihr mir helfen?
Aber nur, weil ich einen guten Tag habe und besonders gut drauf bin. Und weil ich diesen Satz und diese Bitte in den letzten Tagen 10.000 Mal gehört habe.
Bitte. Entschuldigt bitte. Ich bin's nicht würdig. Aber helft ihr mir, den Stein der Weisen zu holen?
Das ist absolut richtig, dass du nicht würdig bist. Ja? Und es sei dir verziehen, weil sonst würde dich mein Katana durchlöchern.
Hab vielen Dank. Ja. Und ich würde sagen,
sehr gerne.
Willkommen bei Game Feature, den großen Ghost of Tsushima Test. Ja. Und ist endlich da. Hätt's gedacht.
Ja. Hat ein bisschen das Pech gehabt, muss man ehrlich sein, dass durch die Verschiebungen von Last of Us Teil 2 das ein bisschen wieder untergegangen ist, finde ich. Ja, weil sich ja alles auf Last of Us konzentrierter ist. Dabei finde ich das wundersuper, wenn ihr auf Instagram seid, schaut einmal zum Beispiel zu Sucker Punch Productions. Ja? Mhm. Die haben zum Beispiel zur Veröffentlichung von The Last of Us 2 haben sie ein Foto gepostet, wo sie Naughty Dog gratulieren, und auf dem Bild, das hat einer von den Artists von Sucker Punch Productions gemacht, ja, ist gezeichnet die Ellie mit der Gitarre, wie sie gemeinsam mit dem Gin mit der Flöte musiziert.
Ja, das ist echt gut.
Ja, also voll super, ja. Also die Sony-eigenen Studios sind da schon witzig, was die untereinander auch kommunizieren. Aber schön. Nichtsdestotrotz haben sie da natürlich... war natürlich gedacht, ursprünglich von den Plänen, das natürlich von der Aufteilung ganz anders, nicht? Mhm. Last of Us vor Weihnachten und jetzt als letzter großer Blockbuster im Sommer vor der PS5 quasi Ghost of Tsushima. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sagen, binnen 3 Tagen 2,4 Millionen Mal verkauft.
Ja,
also
unglaublich.
Das ist eine stolze Zahl innerhalb von 3 Tagen, also innerhalb der ersten 3 Tage so viele Spiele zu verkaufen. Mhm. Und man muss sagen, es ist es schon wert, aber es hat auch Fehler, über die werden wir auch gehen. Aber worum geht's eigentlich? Es spielt sich alles auf der Insel Tsushima ab. Ja? Und zwar, die Insel gibt es wirklich, das ist nicht nur irgendeine, ich sage jetzt einmal, eine erdachte japanische Insel, sondern die Insel gab es wirklich. Und da gab es auch 1274 und 1281 die erste und die zweite Mongolen-Invasion. Ja, die sind auch wirklich in Tsushima eingefallen damals. Ja, was natürlich nicht so groß ist. Also die Insel schaut schon in etwa von der Form so aus, ja, auch mit den Präfekturen und so, das ist halbwegs richtig. Aber so groß wie die Insel wirklich ist, ist die Karte nicht, weil die Insel ist ca. 70 Kilometer lang. Mhm. Ja, und so lang ist es nicht. Ja, also man braucht da keine 5 Stunden oder so zum Durchreiten mit dem Pferd. Also, aber es ist schon, also ich finde für ein Open World oder Sebastian, es ist jetzt vergleichsweise auch kein Assassin's Creed Odyssey, aber es ist groß genug, oder, für das Spiel?
Ja, also das habe ich im Magazin auch gesagt, es hat eine gesunde Größe, wie ich finde. Bei vielen Open World Spiele heißt es ja immer, es muss größer werden als letztes, es muss viel größer werden, es muss bombastischer werden und. Hier hat man, denke ich mal, auch eine sehr gute Größe gefunden, wie du schon sagtest, dass man, ich sag mal, von einer Seite nach zur anderen relativ doch zeitnah hinkommt, aber dennoch die Länge hat dieser Insel, wo man sehr, sehr viel Content bekommt.
Ja, und was natürlich auch klar ist, also klar gibt es eine Geschichte, ja, und wir spielen den jungen Shin Sakai, der Samurai ist und nach dem Tod seines Vaters von seinem Onkel großgezogen wurde, der also richtiger Samurai-Fürst ist und auch im Namen des Shoguns einige Teile von Tsushima beherrscht quasi. Und dann kommen die Mongolen und nach ganz am Anfang hat man schon die riesige Schlacht, ich glaube bei Komoda ja. ist das. Ja. Das geht eigentlich das japanische Heer voll unter.
Ja? Ja, kann man sagen.
Und Jin wird gerettet von einer Diebin namens Yuna. Und durch die kommt unter anderem durch sie und auch durch andere Mitstreiter dann später im Spiel, kommt er darauf, dass er ganz einfach mit dieser klassischen Samurai-Mentalität der Ehre und des fairen Kämpfens nicht weiterkommt.
Richtig.
Ja? Und dass er durchwegs gegen Mongolen zwar eine Chance hat, aber da muss er unfair sein, da muss er auch gemein sein, da muss er hinterhältig sein, ja. Da muss er fast schon, der Name wird nie erwähnt, aber eigentlich fast schon wie ein Ninja, wie ein Attentäter agieren, ja?
Ein Assassin.
Ja, und das Ganze passt natürlich überhaupt nicht in das, sag ich jetzt einmal, japanisch-konservative Denken des Samurai-Onkels. Mhm. Ja? Natürlich tun sie da im späteren Spiel auch noch Klüfte auf und es gibt einiges hin und her und es gibt einige Todesfälle, es gibt einige Überraschungen, auf die wollen wir jetzt gar nicht eingehen, ja, aber das ist so das Grundkonstrukt und weil wir eben uns anderer Möglichkeiten bedienen als die klassischen Samurai, sind wir auch der Geist, weil wir wie ein Geist agieren, ja, das bringt natürlich unter anderem die Furcht in die Köpfe unseres Gegners, aber leider auch, und das merkt man im späteren Verlauf, auch bei den eigenen Einwohnern der Insel. Mhm. Ja? Und das ist so das zentrale Thema, ja. Und was aber super ist, ist natürlich, auf der großen Insel habt ihr eure Hauptmissionen, ihr habt Nebenmissionen, ihr habt einige Missionen von den Hauptfiguren, die euch zusätzliche Missionsstränge geben und es gibt mythische Missionen, wo man zum Beispiel spezielle Waffenteile findet und so.
Oh ja.
Also von den Missionen her gibt es wirklich viel, ja. Ihr kennt auch dieses typische, die Karte aufdecken mit dem Fog of War, ja, wo sich der Nebel lichtet. Und natürlich habt ihr, wie bei all diesen Spielen, auch die Möglichkeit, verschiedenste Rüstungen anzuziehen, verschiedene Waffen zu haben, diese auch aufzuleveln. Aber, und das finde ich cool, das Katana und das Dento, die bleiben immer gleich. Die werden zwar schärfer, du kannst sie upgraden, aber du kannst sie auch optisch ändern, aber da gibt es keine 70 verschiedenen Schwerter, sondern mein Katana ist mein Katana. Ja.
Ja.
Langbogen hat man, einen Kurzbogen und dann hat man so ein paar Dinge zum Werfen. Also das ist nicht so ein Overflash wie in manchen anderen Open-World-Spielen, wo man 70 Speere hat und 50 verschiedene Schwerter und so. Und das finde ich gar nicht unangenehm.
Definitiv nicht, besonders weil den meisten Open-World-Spielen schmeißt man das nächste Schwert sofort an der nächsten Ecke wieder weg und findet wieder was Neues.
Ja,
das hat man hier nicht. Man hat so eine Verbundenheit. Ne?
Ja, und natürlich hat man auch sein eigenes Pferd. Ja, das ist auch witzig. Da wird es einen Spoiler geben, das sage ich nicht, aber man hat ein eigenes Pferd. Ja. Und das sucht man sich am Anfang aus unter 3 verschiedenen Farben und dann gibt es noch 3 verschiedene Namen und so. Also, auch wenn es nicht so individuell ist, wie, sage ich jetzt mal, bei anderen Open-World-Spielen, ja, es ist individuell genug, um einem das Feeling zu geben, das ist jetzt mein Pferd.
Ja.
Ja? Ja. Und das ist schön, ja. Und natürlich gibt es auch jede Menge andere Dinge zu entdecken, ja. Denn auf eurer Reise durch Tsushima und durch die verschiedenen Präfekturen entdeckt ihr natürlich allerlei Schreine, die ihr anbeten könnt, dadurch bekommt ihr Gutes. Ihr könnt zum Beispiel auch Inari-Schreine. Inari ist ja eine Gottheit, ja, in Japan, und die wird ja meistens dargestellt durch einen Kitsune, durch einen Rotfuchs. Oft wird sie aber besonders dargestellt, wird sie immer durch weiße Füchse, aber in diesem Spiel haben sie sich für die Rotfuchs-Variante, für den Kitsune eben entschieden. Also diese ganze Mythologie und so im Hintergrund, das stimmt ja, ja, das ist schon cool gemacht, ja. Mhm. Auch die Waffen und die Kampfhaltungen und so sind wirklich cool und realistisch, ja. Und insgesamt bringt das Spiel einen wirklich tollen Japan-Flair rüber.
Unglaublich, und, ja.
Sebastian, da waren wir uns einig, das war eigentlich bis jetzt das coolste Samurai-Game, oder?
Ja, weil es auch, ich sag mal, ein unverbrauchtes Setting hat. Ne? Also das, ja. Wo ich es am Anfang angekündigt worden ist, wo ich da dachte, oh, Sekiro kommt auch, und nee, jetzt kommt die ganze Welle von diesen Japan-Spielen, Samurai-Spielen. Ja. Aber nein, tatsächlich nicht. Es ist bei den beiden irgendwie geblieben. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Spiel hier. Da hat man schöne Open-World-Feeling mit so, ich sag mal, Adventure-Touch, ne? Und ist so auf Abenteuerreise. Und das haben sie gut in der Story eingebunden. Und man, wie du schon sagtest, man kann so viele Dinge machen. Natürlich auch Bambusstängel durchsieben, Mongolengebiete befreien und, und. Also da gibt es vieles.
Ja. Und das bringt ja alles Vorteile, ne? Weil durch das Bambus durchschlagen, also das gibt es ja 7 Bambusrohre, ne? Und wenn man die durchschlägt, was durch eine Tastenkombination immer geht, bekomme ich ja, wie heißt das, diese gelben Punkte? Entschlossenheit.
Ja, genau.
Und wenn man zum Beispiel in diese heißen Quellen baden geht, erhöht man die Lebensenergie. Ja?
Genau.
Und die Entschlossenheit braucht man zum Beispiel für Spezialattacken und um sich zu heilen. Ja, da gibt es keine Heilpacks. Sonst immer, wenn man Gegner gut bekämpft, kriegt man Entschlossenheitspunkte, und diese Punkte kann man dann einsetzen eben zum Heilen oder für Spezialattacken. Oder wenn man es später auch erforscht hat, wenn man stirbt oder so, sage ich jetzt einmal, dem Tode nahe ist, kann man sich dadurch mitunter noch wiederbeleben. Ja? Mhm. Und das ist schon cool. Also das und Haikus. Gott, was habe ich Haikus gemacht? Ja? Die gibt es ja auch immer wieder. Und da gibt es auch die verschiedensten Variationen, und immer wenn man so Haikus abschließt, bekommt man so Goodies wie zum Beispiel Stirnbänder und so. Mhm. Also recht witzig, was es alles gibt zum Erforschen, und natürlich alles auch im Sinne der Platin-Trophäe natürlich, mit Aufzeichnungen der Bürger von Tsushima, mit Artefakten der Mongolen, die zu finden sind, bis hin zu geheimen Altaren, die nicht auf der Karte aufgeführt sind, vor denen man sich verbeugen muss. Also es gibt jede Menge zu entdecken, auch Hinweise auf einen guten alten Bekannten von Sucker Punch, der irgendwie so waschbärmäßiger Steve unterwegs ist, mehr sage ich dazu nicht. Also sie haben sich da wieder viel einfallen lassen.
Ja, und das muss man auch sagen, das ist es auch irgendwie wert, weil die Grundstory alleine, die packt es nicht. Ne? Also es ist das Übliche, Mongolen greifen an und wir müssen irgendwie die Welt retten. Das reicht nicht alleine. Und dieses Drumherum, wie sie es präsentieren von den Geschichten her, weil wir werden sicherlich jetzt gleich zum Quest-Design kommen, von den Geschichten her drumherum, das ist einfach göttlich. Und wie sie es präsentieren, das bedient auch alle Klischees Japans quasi. Also es ist wirklich eine echt klischeehafte Story, wie man sich das vorstellt.
Ja, also es gibt ja alles, ja. Also es gibt ja von der Liebe, die nicht sein darf, bis zu der, ich sage jetzt einmal, dieser ganz einfachen Unterschiede dieser sozialen Schichten, ja, die nicht wirklich miteinander interagieren. Also es gibt da wirklich tolle Geschichten, auch in den nicht nur in der Hauptmission, sondern auch in den Nebenmissionen, ja. Wobei, da muss man schon ehrlich sein, zum Großteil ist es leider, wobei was andererseits leider, was erwartet man sich anderes, Open-World-Einheitsbrei.
Ja.
Ja, reite meistens, dorthin, töte die, reite zurück. Ja?
Und dazwischen hat man so Spuren suchen, ne?
Ja, richtig, Spuren suchen, Kletterpassagen, wobei die sind cool gemacht. Mhm. Ja, Kletterpassagen und. Wobei, es gibt auch einige unlogische Szenen, die wirklich unlogisch sind für mich zum Beispiel. Weil es gibt eine Szene, da muss Jin dann eine Burg infiltrieren, die er schon als kleiner Junge durch Geheimgänge infiltriert hat. Mhm. Das Problem ist nur, dazu verwendest du einen Greifhaken, einen Wurfhaken, der dir aber erst, ich sag jetzt spieletechnisch, eine Woche vorher gefertigt worden ist. Also wie hättest du als Jugendlicher dann die Burg so erklimmen können? Ja, also es gibt schon so Logikfehler.
Ja, also. Ja, man muss auch über einiges hinwegsehen. Ne? Also wir haben da so einige Bugs, die auch uns ordentliche Probleme bereitet haben. Mir ein bisschen mehr wahrscheinlich vom Spielen, so habe ich den Eindruck. Aber die verzeiht man auch. Ja, also was ich jetzt meine, zieht sich insbesondere auf die KI hinauf, aber ja, bei der Gegner-KI sowie auch die Teamkameraden-KI, die wirklich bescheuert ist, muss es einfach so sagen. Ja. Also ich habe unendliche Kämpfe gesehen. Also ich weiß ja nicht, ob du das einfach mal angeschaut hast, wenn so der Letzte noch über ist und dein Teamkamerad wie wild drauf schießt und es passiert nichts.
Ja, von beiden da weißt du ganz genau, du musst sie töten. Genau. Ja? Weil die nehmen, vielleicht ist das auch absichtlich so programmiert, ja, dass die nur einen gewissen Prozentsatz abnehmen der Energie und du musst den Rest machen oder so. Aber irgendwie ist das schon witziger. Das sind drei Typen, die auf einen einschlagen. Einer steht weiter weg mit Pfeil und Bogen, trifft den. Und wenn du nicht hingehst und den mit dem Katana kalt machst,
passiert nichts.
Ja. Ja. Wobei zum Thema kalt machen muss man sagen, ja, es ist wirklich manchmal ziemlich drastisch dargestellt.
Ja.
Ja. Also alleine, es gibt ja da diesen tollen Move, wenn ihr auf dem Touchpad nach rechts, also wenn ihr mit dem Touchpad nach rechts streicht, dann könnt ihr euer Schwert wieder einstecken. Und wenn er gekämpft hat vorher, dann schiebt er das so durch den Ellbogen durch, ja, zum Reinigen. Und was da für eine Blutmenge wegspritzt beim Reinigen, so viel hat, glaube ich, ein Mensch nicht in den Körper.
Ja, haben sie es jetzt übertrieben dargestellt, ja.
Ja, ja. Was auch ist, ist, wenn man nach unten streicht, verbeugt man sich. Wenn man nach links streicht, kann man Flöte spielen. Außer beim Sebastian, da hat es nicht geklappt. Das war einer deiner Bugs, nicht? Wo du das Safe-Game neu starten hast müssen.
Ja, er wollte nicht flöten.
Ja, ja. Ja, außer für dein Foto, da hat er geflötet.
Da ging's, ja. Also ja. In der freien Welt ja, aber in der Quest nicht.
Ja. Und wenn ihr nach oben streicht am Touchpad, dann gibt es ein Feature, das hat mich am Anfang sehr gewundert und irgendwie auch genervt. Ja. Weil wenn ihr auf der Karte euch einen Zielpunkt aussucht, dann habt ihr nicht irgendwie so eine Art Radar oder irgendwie sowas, wie man sonst immer hat, wo ein Pfeil dann dir zeigt, da musst du hin. Sondern nein, euch zeigt der Wind, wo ihr hin müsst.
Das ist richtig schön, ja.
Das ist wirklich cool gemacht. Und am Anfang denkst du, scheiße, was soll das? Da kennt sich ja keiner aus. Aber spätestens nach einer Stunde ist das so übergegangen. So super, ja. Und was nämlich auch wahnsinnig cool ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Sebastian, den Akira Kurosawa-Modus.
Wüsste ich jetzt
also,
nicht.
Leute, die Akira Kurosawa nicht kennen, sind entweder sehr jung oder haben noch einiges aufzuholen, was Filme betrifft. auf jeden Fall kann man das Spiel in Japanisch mit Untertitel und Schwarz-Weiß-Filter spielen.
Ah ja, okay.
So quasi Akira Kurosawa-Modus. Kommt auch verdammt gut, ja, muss man sagen. Ist jetzt nicht notwendig, aber es kommt wirklich gut. Ja. Da sieht man schon, wo die noch Anleihen genommen haben von eben diesen klassischen Filmen auch.
Ja.
Wirklich super gemacht, ja.
Man soll ja auch über Wasser tanzen können, ne? Das sollte ja auch funktionieren.
Aha, okay. Ja,
angeblich soll es gehen.
Okay, ich muss mir das mal anschauen, ob ich das finde und wie das dann geht. Also habe ich mich ehrlich gesagt, habe ich jetzt noch nicht die Sinnhaftigkeit gefunden, übers Wasser zu tanzen mit Shin Sakai.
Also, ja.
Aber es ist natürlich jetzt nicht alles noch so rosig, eben wir hatten die KI-Probleme, Flötenprobleme, aber man muss schon sagen, es ist auch grafisch, auch wenn es gut ausschaut, aber auch da ist nicht alles eitel Wonne Sonnenschein. Ne?
Ja, Sonnenschein, der ist ganz gut, ne? Das muss man einfach so sagen.
Ja, es ist ein blödes Wortspiel, der Sonne. Also gerade die Wettereffekte und der Himmel und so sind geil. Da braucht man gar nicht drüber reden, ja. Und auch wenn man durch die Graslandschaft mit den Blumen und so reitet, also wunderbar.
Die Blätter.
Also das ganze Japano-Feeling, ja, und mit den Bäumen und so ist genial. Ja,
richtig.
Muss man wirklich sagen.
Richtig.
Aber was uns aufgefallen ist, ist, dass manche Charaktere wirklich hübsch sind. Und manche sehen aus wie. Ja, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Die schauen aus wie. Ich meine, Sucker Punch hat ja eines der ersten wirklich coolen Spiele gemacht auf der PS4, nämlich Infamous Second Son. Ja. Da hatten wir damals mit Nate Fox auch dieses geile Interview. Ja. Und manche Charaktere schauen aus in dieser Qualität. Und das ist jetzt nicht schlecht, weil ja Infamous auch ein geiles Spiel war. Aber in den letzten Jahren hat sich ganz einfach so viel getan, dass es ganz einfach komisch ist, wenn Jin Sakai so super ausschaut und manche anderen Charaktere stehen daneben und du denkst da, hä?
Das ist wirklich, also das sehe ich auch so. Es sind einige Charaktere, besonders im Nahen, wenn man im Nahbereich geht, sieht das nicht gut aus. Genauso ist es eigentlich auch, ja, man kommt in, sagen wir mal, so ein kleines Dörfchen und man geht in so vielen kleinen Holzhütten rein und denkt sich, warum bin ich hier? Warum kann ich hier rein? Es ist nichts drin. Ja, es passiert auch nichts. Ja. Man findet nichts. Das ist einfach total sinnlos.
Ja. Und sie schauen alle gleich aus, ja?
Ja, das ist auch so Copy-Paste. Also, ne? Das merkt man. Auch so viele Gebiete gibt es gar nicht. Also sie gleichen sich schon sehr. Auch wenn man viele Bereiche, wo man sagt so, oh, das ist jetzt hier das Rot, der rote Bereich, da ist alles rot, schön hell, dann gibt es so kargere Bereiche. Aber trotzdem, ist einfach auf einem hohen Niveau, meckert man jetzt, aber so viel ist es nicht. Variation.
Was wirklich geil aussieht, ist dann im Norden natürlich die schneebedeckten Berge, wo man auch, wenn man gewisse Missionen hat, wo man erfrieren kann, wo man wirklich von Lagerfeuer zu Lagerfeuer muss. Ja, also das ist dann schon auch gut gemacht. Aber ja, ich gebe dir recht, so wirklich abwechslungsreich ist es nicht. Andererseits, ja, diese kargen griechischen Landschaften in Odyssee waren ja auch nicht wirklich die pure Abwechslung.
Also, das stimmt natürlich, ja.
Und das ist aber sicher eines der besten Open-World-Spiele, kann man sagen. Ne?
Ja, aber was ich halt da gut fand, es war wirklich auf ein Level, egal wo du warst, es war grafisch auf einer Qualitätsebene, was auch die Gebiete so, die waren echt schön, muss man schon sagen.
Ja.
Aber hier ist es ja auch so, dass es wirklich schön aussieht, gerade so, was Wasser angeht, wenn da die Beleuchtung angeht, wenn die Sonne aufgeht oder so, das sieht ja Hammer aus. Also da gibt es wirklich Momente und man muss ja es richtig loben, die Ladezeiten, die sind ja sowas von genial.
Hammer. Wenn steht Schnellreise, das ist eine Schnellreise. Und was ich nämlich super gefunden habe, so länger wie 2 Sekunden habe ich nie gewartet bei der Schnellreise auf der PlayStation Pro. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir auf der normalen PlayStation war.
Vielleicht ein paar Sekunden mehr.
Ja, aber auch die normale Ladezeit, bis du drin bist im Spiel, ist nicht so lange.
Ja.
Also da kenne ich Spiele, da hast du ganz andere Ladezeiten.
Das stimmt.
Ja. Also wirklich super, ja, wirklich toll. Also da kann man technisch, was die Ladezeiten betrifft, überhaupt nicht schimpfen.
Das stimmt.
Ja, außer du hattest auf der normalen PS4 einige Slowdowns, ne?
Das hatte ich tatsächlich, also man hat gemerkt, dass es von den Frames runterging, aber nie so extrem, dass man es nicht weiterspielen hätte können. Also der Spielspaß war nicht gerade in Gefahr oder so. Ne?
Aber also nicht so schlimm wie damals in Days Gone,
wenn
ihr durch die Wälder gefahren seid mit dem Motorrad.
Also das kann man gar nicht vergleichen, nein, definitiv nicht.
Was man auch sagen muss, ist, es gibt ja auf der PS4 dann noch die Einstellung, wo es darum geht, also du hast das auf der normalen nicht, aber auf der PS4 Pro kannst du noch einstellen, will ich lieber die hohe Qualität der Grafik oder will ich lieber eine stabile Framerate? Das finde ich gut, dass sie dir zumindest auf der Pro die Möglichkeit geben. Vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, so eine Möglichkeit auch auf der normalen PS4 einzurichten.
Ja, weil so standardmäßig.
Spieler, die sagen, lieber weniger Grafikqualität, dafür stabile Flüssigkeit.
Ja, also standardmäßig ist es auch Performance und das ist halt grau hinterlegt. Also ich gehe mal von aus, das ist, glaube ich, die Einstellung dann.
Ja. Aber sonst muss ich sagen, es läuft recht gut, es läuft recht flüssig und wir jammern hier wirklich auf hohem Niveau.
Sehr hohem Niveau, ja. Sound ist auch natürlich auch Bombe. Ne?
Sound, die Musik ist toll, ja. Die Sprecher sind gut, ja. Ab und zu, was ich sagen muss, ist, dass die Synchronsprecher, also die Sprecher allgemein, mitunter mehr Leidenschaft haben, als die Gesichter vermuten lassen.
Das ist richtig so. Er zeigt es nicht. Er zeigt deine Emotion nicht.
Und was ich auch witzig finde, sind manche Animationen. Weil manche Animationen schauen aus wie aus irgendwie so billigen 80er-Jahre-Ninja-Filmen rauskommen. Ja, dieser, ich meine, die japanischen Kämpfer hatten eine eigenartige Art zu laufen und auch zu kämpfen, aber das ist, ich finde, das ist manchmal zu übertrieben. Weil an sich die normalen Animationen und die Kampfanimationen, die sind super, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, also wenn da die Katanas aufeinander losprallen und auch der Duellmodi und so, also das ist schon cool. Ja? Aber manchmal, manchmal ist es ein Hauch zu viel, wirklich ein Hauch. Ja?
Over the top.
Ja.
Es nimmt sich ja auch nicht zu ernst. Ne? Also man sieht ja öfters, wenn man die Quests halt beendet hat, wie man witzelt mit dem Pferd oder was auch immer man macht.
Ja, richtig. Also es gibt ja schon gut. So kleine lustige Momente auch. Ja, also auch wenn die Story an sich ja gar nicht so lustig ist, weil immer wieder was ist, wo man sich denkt, scheiße, ja. Aber gehört auch dazu. Ja. Ja. Und insgesamt, Sebastian, haben wir uns geeinigt, gell?
Ja, wir haben es sicherlich gut überlegt. Du hast es noch ein bisschen intensiver gespielt als ich. Aber wir sind zum eindeutigen Ergebnis gekommen, dass wir 89% geben. Ja, also es ist wirklich ein tolles Open-World-Spiel.
Es ist ein tolles, geiles Game. Es hat sich nicht umsonst so oft verkauft. Ja, also es ist wirklich super. Wer auf Open-World-Spiele steht, sollte sich das Game auf alle Fälle holen. So wie ich es bis jetzt sehe, wüsste ich nicht, welches Highlight jetzt noch wirklich kommen sollte. Also Sony exklusiv sowieso nicht. Mhm. Aber das Einzige, was noch kommen könnte, meiner Meinung nach, was in diese Richtung gehen könnte, qualitativ und so, ist eigentlich eh nur mehr Cyberpunk.
Das ist richtig, ja.
Avengers, auch wenn es nicht schlecht aussieht, traue ich das nicht zu.
Nee.
Also ja. es ist wirklich wie angekündigt eines der letzten großen Highlights auf der PS4. Was auch, wenn man sich alleine anschaut, was Sucker Punch gemacht hat seit Infamous Second Son und wie jetzt Ghost of Tsushima aussieht. Ja, vom gleichen Entwicklerstudio, ja. Was innerhalb einer Konsolengeneration wieder gemacht wurde, super. Wirklich super.
Und was ich nicht gedacht habe, dass sie wirklich diese Superhelden-Geschichte wegkriegen von ihrer Timeline und dass wir die tatsächlich sowas Ernstes, sagen wir mal in Anführungszeichen, schaffen und tatsächlich auch so herausragend bekommen. Gerade durch, insbesondere durch das Kampfsystem, was verdammt gut gelungen ist, muss man einfach sagen.
Cool, sehr, sehr cool, also wirklich gut. Nicht umsonst ist es unser Lieblings-Samurai-Spiel. Also toll, toll. Schaut euch das Spiel an. Also ich glaube nicht, wenn ihr Open-World-Fan seid und Fan seid von so, sag ich jetzt einmal, mittelalterlichen Games, wo es eben um Schwertkämpfe und so geht, ja, dann glaube ich, ist das genau das Spiel für euch.
Genau. Und ich würde sagen, wir verbeugen uns jetzt virtuell.
Ja.
Und virtuell. Bedanken uns, ne? Also du, für diesen ehrenhaften Podcast.
Du musst jetzt einmal ehrenhaft die Platin-Trophäe nachholen.
Ja, ja, das wird tatsächlich noch etwas dauern.
Ja. Weil ihr braucht nicht glauben, dass das Foto auf unserer Instagram-Seite von Sebastian ist, ja? Ich muss ihm immer knechten, um ihn so weit zu bringen.
Den hat er irgendwo im Internet gefunden und einfach gepostet.
Boah!
Nein, okay. Ich kämpfe ehrenhaft, nein, ich muss noch vieles schaffen.
Ja. Ich sag jetzt gar nichts mehr. 89% von der Ghost of Tsushima.
Vielen Dank, tschüss!